viele gekommen sind an diesem Sonntag, um mit David zu feiern und sich zu freuen an seiner Taufe. Und ich freue mich auch sehr. Und als ich an diesen Gottesdienst dachte, kam mir ein Witz, der mir in Jerusalem erzählt wurde, als wir dort gewohnt haben. Und den muss ich euch natürlich erzählen. Ein evangelischer Pastor wohnt relativ nah am Haus eines Rabbis. Und die zwei kennen sich schon ein paar Jahre, sind gut befreundet. Und irgendwann denkt er, ach, irgendwie sollte ich diesem Rabbi doch mal meine Liebe zeigen. Und er überlegt, wie könnte ich das machen? Das muss irgendwie praktisch werden. Und er sagt, ich könnte doch am Sonntag einfach mal rausgehen. Sonntag ist in Jerusalem kein Feiertag und ich wasche einfach mal das Auto von diesem Rabbi und seiner Familie. Da freut er sich sicherlich. Und dann steht er draußen und wäscht das Auto und geht wieder nach Hause und denkt, ach, das wird unsere Freundschaft stärken. Am nächsten Freitag, kurz vor Sabbat, sieht er allerdings, wie der Rabbi an seinem Auto steht und hinten den Auspuff absägt. Und dann geht er raus und sagt, hey, was ist denn los? Was machst du? Und der Rabbi sagt, du, wenn du mein Auto taufst, beschneide ich deins. Heute werden keine Autos getauft, sondern ein echter Mensch. Heute wird David getauft und ich freue mich total, dass wir ohne Konkurrenzkämpfe hier taufen dürfen und uns wirklich einlassen können auf diesen besonderen Moment, den wir vor uns haben. Wenn man im Neuen Testament nach dem Thema Taufe sucht und einfach mal so eingibt das Wort Tauf und dann guckt, was kommt da so an Adjektiven und Substantiven, dann kommen so ungefähr 50 bis 60 Stellen. Und von diesen 50 bis 60 Stellen im Neuen Testament sind die allermeisten einfach nur Berichte darüber, dass sich jemand taufen lässt. Da wird nicht wirklich was über die Taufe selbst gesagt. Ungefähr 40 Stellen einfach nur und er und sein Haus ließen sich taufen. Und dann gibt es ungefähr 10 Stellen, da wird wirklich was inhaltlich über die Taufe gesagt. Was passiert da eigentlich? Was hat es mit dieser Taufe auf sich? Da wird was gedeutet. Und von diesen 10 Stellen gibt es wiederum eine Stelle, die ist so ein bisschen wie der Mount Everest der Taufstellen im Neuen Testament. Wer weiß, von welcher Stelle ich rede? Wo steht sie? Ach, guck, da steht sie schon. Georg, hervorragend aufgepasst. Römer 6, ganz genau. Römerbrief. Mein absolutes Lieblingsbuch im Neuen Testament und ich freue mich sehr, dass ich heute über diesen Vers predigen darf, denn ich habe ihn selbst rausgesucht, deswegen kann ich das entscheiden. Und das Thema, ihr seht es schon, Jesus, Taufe und die Neuheit des Lebens. In diesem Vers wird was ganz Interessantes zum einen über die Taufe ausgesagt, zum anderen, was das mit uns und unserem Leben macht. Und ich möchte einfach mit uns da drüber nachdenken und das hat auch was mit Theologie zu tun, was wir heute machen und deshalb hoffe ich einfach, dass ihr mit mir am Anfang einen kleinen Wegabschnitt geht. David liebt Theologie, David liebt darüber nachzudenken, wie ist Gott und wie funktionieren Dinge, deswegen hoffe ich, dass dich das auch anspricht, aber dass wir einfach so am Anfang ein paar theologische Gedanken uns machen und dann im zweiten Abschnitt möchte ich mit euch überlegen, was bedeutet das praktisch für unser Leben hier. Deshalb, lasst uns einfach mal gleich den Vers zusammen anschauen und lesen. Römer 6, Vers 4. Da heißt es, gucken wir mal, ob die nächste Folie kommt. So sind wir nun mit ihm, mit Jesus, begraben worden durch die Taufe in den Tod. Damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Versteht man sofort, was da gemeint ist, oder? Ganz einfacher Vers, überhaupt nicht dicht. Nee, ist ein sehr konzentrierter theologischer Vers und ich versuche ihn so ein bisschen auszupacken und ich werde aber nur ein, zwei Aspekte heute rausgreifen, vor allem das Thema der Neuheit des Lebens. Lass uns nochmal lesen. So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Was ist das Erste, was einem hier sehr deutlich wird, was so mit der Taufe ganz zentral verbunden ist? Welches Thema? Ein ganz fröhliches Thema? Tod, oder? Erstmal geht es ganz zentral um das Thema Tod. Und es geht nicht nur um Tod, sondern es geht sogar um ein viel plastischeres Bild, nämlich ums Begrabenwerden. Ist jetzt nicht so die schönste Vorstellung, auch nicht das schönste Bild, oder? Wann wart ihr das letzte Mal auf einer Beerdigung und habt gesehen, wie jemand begraben wurde? Das ist überhaupt kein Moment der Freude, sondern da ist was, was zu Ende geht. Finde ich schon mal spannend. Taufe beginnt mit dem Thema Tod. Da stirbt was. Aber das stirbt hier nicht in der Taufe, sondern in Christus und durch die Taufe partizipieren wir daran. Das ist ganz wichtig. Dieser Tod hat was mit Jesus zu tun. Mit ihm sterben wir. Wir werden mit ihm begraben. Und diese Taufe macht das sichtbar. Durch die Taufe in den Tod. Wenn David nachher eintaucht in das Wasser, dann wird genau diese Verbindung mit Jesus symbolisiert. Er stirbt mit Christus. Er wird begraben. Aber hoffentlich nicht der ganze David, oder? Das wäre ja schrecklich schade. Den mag ich echt. Wer wird denn da begraben? Im nächsten Vers wird es beschrieben. Weiß es jemand? Wer wird begraben? Der alte Mensch. Der alte Mensch. Der alte Adam. Der Mensch, der unter der Herrschaft der Sünde steht, der wird begraben. Der wird vernichtet. Der wird ans Kreuz gehängt mit Christus. Das heißt, wir wurden mitgekreuzigt. Also am Anfang das Thema Tod, und dann müssen wir aber ganz klar sagen, hier geht es ja nicht einfach um Tod, weil Tod so wichtig ist und dass endlich was vorbei ist, sondern dieses Mitsterben mit Christus, dieses Begrabenwerden hat ein Ziel. Wozu geschieht dieses ganze Prozedere, dieses Begrabenwerden mit Christus? Wozu, was ist das Ziel, was würdet ihr sagen? Wozu die Taufe? Wenn wir die nächste Folie, ich habe es euch ein bisschen einfacher gemacht, vielleicht können wir es dann nochmal gemeinsam sehen. Ich habe einfach mal zwei Punkte ein bisschen hervorgehoben. Hier steht ganz klar, das Ganze passiert damit. Also es hat einen Zweck, es ist kein Selbstzweck. Christus ist nicht einfach so gestorben, sondern sein Tod und unser Mitsterben mit ihm hat ein Ziel damit. Was ist das Ziel? Wir sollen was? In einer Neuheit des Lebens wandeln. Interessant, oder? Das ist das Ziel des Begrabenwerdens mit Christus, das Ziel der Taufe, eine Neuheit des Lebens. Ziemlich abstrakt, oder? Erstmal würde ich sagen, grundsätzlich ist das was, was wir vielleicht gerne haben, neue Dinge. Und deswegen hört sich das erstmal gut an, eine Neuheit des Lebens zu kriegen. Aber was ist konkret damit gemeint? Darüber möchte ich mit euch ein bisschen nachdenken. Was ist mit dieser Neuheit des Lebens gemeint, die wir geschenkt kriegen durch Tod und Auferstehung Jesu? Was würdet ihr sagen? Diese Neuheit des Lebens, in der wir wandeln sollen. Ich sage euch, meistens in der Kirchengeschichte die letzten 2000 Jahre wurde das futurisch übersetzt im Sinne von, so werden wir in Neuheit des Lebens wandeln. Und was war damit gemeint? Was könnt ihr euch vorstellen, das ewige Leben, ja? Also die Vorstellung war, was wir kriegen durch die Taufe und durch das Verbundensein mit Christus ist, ihr dürft es gern sagen, das sind keine rhetorischen Fragen, ich mache das deshalb, weil es ein bisschen theologisch ist und wenn ihr mitdenkt und selber sprecht, dann hoffe ich, dass ihr länger wach bleibt. Also, die Neuheit des Lebens, ganz, ganz lange Zeit in der Kirchengeschichte war so verstanden, dass es was ist? Das ewige Leben, ja? Irgendwas, was später kommt. Der David lässt sich heute taufen, super für ihn, weil das garantiert ihm das Ticket in den Himmel. Jetzt ist es aber so, wenn wir uns Römer 6 mal genau anschauen, dann merken wir, hier geht es überhaupt nicht ums ewige Leben. Und die Neuheit des Lebens hat in erster Linie was mit dem Leben hier und jetzt zu tun. Was ist mit der Neuheit des Lebens gemeint, die hier beschrieben wird? Dazu müssen wir uns Römer 6 anschauen. Ich kenne dieses Kapitel ganz gut, denn ich habe da eine Doktorarbeit drüber geschrieben. Deswegen haben wir ja 3,5 Stunden. Wir haben gesagt, so gegen 2 wollen wir David taufen. Und bis dahin Römer 6, Leute. Seid ihr bereit? Boah, die Neuen denken so. Nein, keine Sorge. Ich versuche, Gas zu geben. Römer 6, worum geht es da, damit wir verstehen, was ist mit der Neuheit des Lebens gemeint? In Römer 6 geht es um eine ganz, ganz wichtige Frage für die ersten Christen und ich glaube, das ist auch eine wichtige Frage für uns. Wie ist es eigentlich mit uns Christen und der Sünde? Das ist die Frage von Römer 6 und zwar wird die durch was ganz Interessantes aufgeworfen, diese Frage. Paulus sagt am Ende von Römer 5, da spricht er über Jesus und Adam und dann ist der letzte Vers in Römer 5, wenn die Sünde zunimmt, also wenn die Sünde groß wird, dann ist die Gnade noch viel größer. Das heißt, umso größer die Sünde ist, desto größer die Gnade. Und Paulus feiert damit das Heilswerk Jesu, umso größer die Gnade. Und was denken jetzt sofort die Leute in Rom? Warte mal, wenn die Gnade und das Lob Gottes groß wird, umso mehr Sünde da ist, was könnte man dann für einen Schluss ziehen? Was denkt ihr? Ha ja, oder? Ha, dann sündigen wir mehr, weil was passiert, wenn wir mehr sündigen? Dann ist noch mehr Gnade da, dann nimmt die Gnade zu. Merkt ihr, wie praktisch die Römer denken? Und genau das, genau dieser Satz wird 1:1 formuliert in Römer 6:1. Da heißt es nämlich, ja, was sollen wir nun sagen, Paulus? Sollten wir in der Sünde verharren, sollen wir weiter in der Sünde bleiben, damit die Gnade zunimmt? Die denken, Paulus, du bist ein super Theologe, aber was du hier sagst, macht überhaupt keinen Sinn. Weil das bedeutet ja, umso mehr wir sündigen, desto mehr Gnade, desto größer die Herrlichkeit Gottes. Naja, dann sündigen wir einfach weiter. Und jetzt verbringt Paulus das ganze Kapitel 6 damit, klarzumachen, dass die Römer überhaupt nichts gecheckt haben, wer sie eigentlich sind, wenn sie so eine Frage stellen. Er klärt jetzt für die Römer, was ist eigentlich ihr Verhältnis zur Sünde als Christen? Und er entdeckt an dieser Frage, dass sie nicht verstanden haben, wer sie sind. Und dass sie nicht verstanden haben, wie ihr Verhältnis zur Sünde ist. Sonst könnten sie so eine Frage gar nicht stellen. Und Paulus geht da sehr, sehr steil rein und er sagt, auf keinen Fall. Im Griechischen ist es die stärkste Verneinung, die es gibt. Megenetoi, das lernt man schnell im Theologiestudium. Auf keinsten Fall, niemals. Auf keinen Fall sollt ihr in der Sünde verharren. Und dann sagt er, wir, die wir der Sünde gestorben sind, ja, wie werden wir denn noch in ihr leben? Paulus geht davon aus, ihr seid doch der Sünde gestorben. Ihr könnt gar nicht mehr in der Sünde leben. Könnt ihr euch vorstellen, die Römer denken jetzt, ja, okay, wann sind wir denn der Sünde gestorben? Ich lebe doch noch. Welchen Tod meinst du denn? Ich bin doch gar nicht gestorben. Und dann kommt Vers 3, oder wisst ihr nicht, dass wir, alle, die wir auf Christus Jesus getauft worden sind, wir sind auf seinen Tod getauft worden. Er sagt ihnen, da seid ihr doch gestorben. Und dann kommt unser Vers, so sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod und so weiter. Und dann heißt es, denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit des Todes Jesu, so werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein, da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit, was ist das Ziel der Kreuzigung des alten Menschen mit Christus, damit der Leib der Sünde abgetan sei. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Merkt ihr, was für ein verrücktes Konzept Paulus hier einführt? Das ist das Thema meiner Doktorarbeit, dieser komische Tod mit Christus. Weil keiner von uns ist ja physisch gestorben, aber Paulus sagt, ihr seid alle gestorben. Bisschen crazy. Wenn ihr das nicht verrückt findet, dann seid ihr irgendwie zu lang Christen. Ihr seid gestorben mit Christus, aber ihr lebt alle noch. Ihr seht auch alle so normal aus. Wann seid ihr denn gestorben? Als Christus gekreuzigt wurde. Und die Taufe macht diesen Tod mit Christus als Realsymbol sichtbar und wirklich. Es ist ein bisschen verrückt, Taufe ist ein Geheimnis und wir haben darüber gesprochen, David und ich. Es bleibt auch ein Geheimnis, denn die Taufe ist einerseits ein Symbol für etwas, was passiert ist vor 2000 Jahren, andererseits passiert dort auch wirklich was. Das glauben wir, dass Gott durch die Taufe handelt. Deshalb dieses bisschen widersprüchliche Wort, ein Realsymbol. Also, ihr seid gestorben mit Christus und dann heißt es, denn wer gestorben ist, ist ein für alle Mal der Sünde gestorben. Was er aber lebt, lebt er Gott. Und jetzt kommt der entscheidende Satz, darum geht es in Römer 6. So auch ihr, ihr Römer, haltet euch der Sünde für tot. Gott aber lebend in Christus Jesus. Was ist also mit dieser Neuheit des Lebens gemeint? Was ist die Neuheit des Lebens, die David geschenkt bekommt? Haltet euch der Sünde für tot. Können wir die nächste Folie sehen? Es geht konkret um unser Verhältnis zur Sünde. Die Neuheit des Lebens in Römer 6 bedeutet ganz viel, aber sie bedeutet in erster Linie hier im Kontext die Freiheit von der Macht der Sünde. Das ist das Ziel der Taufe und es ist viel mehr, es ist das Ziel des Christusgeschehens, es ist das Ziel dessen, was Jesus gemacht hat am Kreuz und in seiner Auferstehung, dass wir in Freiheit von der Macht der Sünde wandeln. Okay, bis jetzt, ihr habt super mitgemacht, es war alles sehr theoretisch und theologisch, aber das brauchen wir, das ist das Fundament. Und jetzt überlegen wir, was bedeutet das praktisch? Hört sich gut an, oder? Freiheit von der Macht der Sünde. Aber wie soll ich das jetzt mir vorstellen, wie soll ich darin leben? Paulus sagt, haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. Ich gebe euch ein Beispiel, wie ich mir das oft vorstelle. Ich habe einen Kumpel, der ist Mitte 40 und ganz plötzlich ist vor 2-3 Monaten sein Vater gestorben. Und das war ein sehr, sehr tragisches Ereignis und er war sehr traurig und dann kam irgendwann das ganze Thema Erbe und so weiter und sein Vater war Handwerker, hatte einen großen Betrieb und die haben eben so überlegt, wie gehen sie jetzt damit um als Geschwister mit den Erben, mit dem Erbe, und dann gingen sie da zum Notar und dann kam die Nachricht, dein Vater war hochverschuldet, so hochverschuldet, dass er eigentlich kurz vor der Insolvenz war und niemand in der ganzen Familie wusste davon. Und er hat ganz viele verschiedene Schuldner, also Menschen, denen er schuldet, nicht nur der Bank, sondern Handwerkergruppen, Freunden und so weiter, wo er sich überall verschuldet hat, damit es die Familie nicht mitkriegt. Und all diese Leute haben theoretisch Macht über diesen Vater. Sie haben Macht, weil er ihnen etwas schuldet. Und jetzt war es ganz interessant, weil dann mein Kumpel eben vor der Frage stand, ja, was machen wir jetzt, wenn wir das Erbe annehmen? Dann sind die Schulden auch unsere. Wenn wir das Erbe nicht annehmen, und das ist eine Möglichkeit, dann ist es nicht unser Problem, diese Schulden. Und als ich so drüber nachgedacht habe, was sie da erlebt haben, da musste ich an Römer 6 denken, weil ich glaube, es ist ganz ähnlich. Paulus sagt, wir haben uns der Sünde hingegeben, indem wir sündigen, und in dem Moment hat sie Macht über uns und darf über uns verfahren. Sie hat ein Anrecht auf uns. Und jetzt sagt Paulus, jetzt seid ihr aber als alter Mensch, der sündigt, mit Christus gestorben und jetzt hat die Sünde keine Macht mehr über euch. Sie hat keinen Anspruch. Jetzt stellt euch das mal ganz praktisch vor. Also mein Kumpel ist zu Hause und jetzt kommt Montagnachmittag um 15 Uhr ein Herr mit Krawatte von der Volksbank. Und der klingelt da und sagt, ja, Entschuldigung, würd gern rein, ich habe übrigens ein Anrecht hier auf Ihr Haus. Und dann sagt er, warum? Und dann sagt er, ja, aufgrund der Schulden Ihres Vaters. Und dann sagt mein Kumpel, nee, das ist zwar ein trauriges Ereignis, aber mein Vater ist gestorben. Sie haben kein Anrecht auf mein Haus und Sie haben auch kein Anrecht auf irgendwelche Gelder von mir. Jetzt das Verrückte, in dem Bild sind es ja zwei verschiedene Personen, oder? Und da können wir es uns vorstellen. Der eine lebt, der andere ist gestorben. Paulus sagt, es ist ein und dieselbe Person. Das ist das bisschen Verrückte. Dass du in dir als Christ lernen musst, eine Unterscheidung zu treffen. Da gibt es einen neuen Mensch und es gibt einen alten Mensch. Und jetzt kann es sein, dass die Sünde bei dir klopft an deiner Tür und sagt, hallo, ich möchte gern hier rein. Und dann ist die Frage, wie antwortest du? Wenn du aus deinem alten Mensch heraus antwortest, dann weißt du, shit, ich habe so viel gesündigt in meinem Leben. Ja, natürlich hat die Sünde ein Anrecht auf mich. Die darf mit mir machen, was sie will. Ich kann mich gar nicht wehren. Ich weiß, was ich alles getan habe. Oder du weißt, in Christus ist etwas mit dir passiert. Und in Christus ist etwas zu Ende gegangen. Nämlich der alte Mensch ist gekreuzigt und die Sünde hat keine Macht mehr über dich. Sie hat kein Anrecht. Wisst ihr, wie genial das ist? Du darfst einfach die Türe bam ins Gesicht von dieser Sünde knallen und sagen, du wirst nicht über mich herrschen. Paulus sagt es 1:1 in Vers 14, denn die Sünde, liebe Christen, die Sünde wird nicht über euch herrschen. Krass, oder? Die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Paulus versucht den Römern ein neues Selbstverständnis beizubringen. Glaubt ihr, die Römer haben das alles schon voll gecheckt? Sonst müsst ihr das nicht schreiben, oder? Wenn die das alles wissen würden und die erste Frage in Kapitel 6, Vers 1 zeigt, dass sie es überhaupt nicht checken. Die sagen, komm, wir sündigen weiter. Und Paulus sagt, ihr habt überhaupt nichts verstanden. Ihr seid der Sünde gestorben. Die Sünde hat überhaupt kein Anrecht mehr auf euch. Die hat keine Macht mehr über euch. Sie wird nicht über euch herrschen. Es hat also was damit zu tun, was wir für ein Bewusstsein haben darüber, wer wir sind, Identität. Und David und ich haben uns mehrfach getroffen und es war immer wieder ein Thema, dass die Taufe unser Bewusstsein sowas von klar macht darüber, wer wir sind. Und ich hoffe, dass du das nachher erlebst. Dass dir so plastisch spürbar und deutlich wird, ich bin tatsächlich gestorben mit Christus. Und dass das für dich ein neues Bewusstsein schafft im Umgang mit der Sünde. Jetzt ist es immer noch ein bisschen abstrakt und deswegen will ich es noch konkreter machen. Denn was ist denn die Sünde? Weil jetzt ist ja ein Bild, die Sünde klopft an der Tür, ja, die klopft ja nicht wirklich an der Tür, das ist ja ein Bild. Was macht denn die Sünde? Die Sünde, Eberhard Jüngel gesagt, ist alles, was uns in die Beziehungslosigkeit drängt. Es ist immer das, was uns wegtreibt von Gott, wegtreibt von Menschen, wegtreibt von uns selbst. Und diese Macht, die können wir jetzt stoppen. Und ich gebe euch ein Beispiel, wie das praktisch im Alltag aussieht. Ganz praktisch im normalen Alltag eines Schwaben. Also, vor ein paar Monaten habe ich euch erzählt, mir ist jemand beim Bäckerei Zoller hinten reingefahren ins Auto, ja? Manche waren da. Typ steigt aus und sagt, hey, sorry, hab dich nicht gesehen, tut mir leid, hier, meine Versicherungskarte, passt alles. Ich sage, ja, bin mir nicht so ganz sicher, lass uns Polizei holen. Ich hole die Polizei kommt und in dem Moment sagt er, ja, alles anders, er ist in mich reingefahren. Ich bin aus allen Wolken gefallen. Auf jeden Fall hat sich ein langer Streit hin und her gezogen, Polizeiakte angefordert, die hatten eigentlich geschrieben, dass ich im Recht bin und so weiter. Jetzt kriege ich vor ein paar Wochen eine Mail von seinem Anwalt und er schreibt, die verklagen mich, ich wäre in ihn reingefahren. Richtig schwierig, da klopft schon so einiges an mir. Und dann schreibt mein Anwalt von der Versicherung zurück, kein Problem, Herr Kohler, wir klären das alles, alles logisch hier mit Gutachten, man sieht, die ganzen Scherben liegen bei Ihnen und so weiter. Jetzt kriege ich am Montag einen Brief vom Landgericht Esslingen oder Amtsgericht, keine Ahnung. Ja, es wurde festgestellt, halbe, halbe, Sie zahlen die Hälfte, er zahlt die Hälfte. So. Klopf, 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 ich spüre sowas. Okay, denk, hake ich ab, Leben geht weiter. Am Dienstag fährt meine Frau mit diesem Auto in die Schweiz mit den Kids. Von der Autobahn aus ruft sie mich an und sagt, du Nico, jetzt kommt schon das 8. Mal so ein komisches Zeichen da, Motorstörung. Und da kommt noch so ein anderes Zeichen, ich glaube, wir müssen mal rausfahren. Ich so, ja, bitte fahrt raus. 8 Mal ist echt zu viel. Und sie fahren raus und sie rufen ADAC und ADAC kommt und kann nicht wirklich was machen, aber er sagt, fahren Sie mal weiter, das müssen Sie klären, wenn Sie da sind, wenn Sie wieder zurück sind. Ich denke so, okay, nicht so ganz geschickt. Mal gucken, wie das so weitergeht. Am nächsten Tag ruft mich meine Frau an und ich denke schon, oh oh, diese Anrufe, irgendwie bisher war das nicht so fröhlich. Du Nico, gerade ist was Blödes passiert. Uns hat ein Traktor gestriffen. Die komplette Seite des Autos ist verdellt. Könnt ihr draußen begutachten? Man kann noch fahren, aber ist alles kaputt, die ganze Seite. Eigentlich wirtschaftlich ein Totalschaden. Oh, okay, denkst du, alles klar, Hauptsache niemand verletzt, kommt gut nach Hause. Aber ich merke innerlich, klopft so manches in die Verhältnislosigkeit, in die Beziehungslosigkeit. Was klopft da alles so? Erstmal klopft Sorge. Kennt ihr das? Hey, wie bezahle ich das? Wie machen wir das? Wie kriege ich meine Familie nach Hause und so weiter? Diese Sorge ist das was, was uns richtig stark macht und was uns vorwärts treibt in die Arme von Gott? Meistens nicht, oder? Was macht Sorge als nächstes? Du hast eine Sorge, eine wirtschaftliche Not, Geld, Scheiße. Was ist als nächstes? Du ärgerst dich über Gott und denkst, Herr, warum hilfst du mir nicht? Warum passiert mir das? Und so weiter. Das heißt, die Sünde, die da klopft, die fängt an mit Sorge, mit Angst und sie mündet in den Zweifel an Gott, ob Gott überhaupt gut ist, ob Gott mich versorgt. Und dann geht es ja noch schön weiter. Die klopft weiter und sagt, wenn du die Tür aufmachst, dann sagt sie, hey, eigentlich dieser Bauer, der da uns gestriffen hat, was ich dem alles wünsche. Und dann denke ich, ja, eigentlich dem Bauer, dem wünsche ich schon, na, das ist echt doof, dass er das gemacht hat, aber dem anderen Typ, der mich da jetzt verklagt hat und dem ich die Hälfte zahlen muss, boah, wenn ich den nochmal sehe. Kennt ihr solche Gedanken? Nee, ihr nicht. Aber ich kenne sie. Wenn ich den nochmal treffe, Mann, das ist kein Kind Gottes. Alle schon, aber der nicht. Kennt ihr solche Gedanken? Okay, da braut sich was zusammen. Und dann stehe ich gestern im Bad, gestern Abend und bereite die Predigt vor und habe mein Handy auf dem iPad liegen und ziehe mein iPad runter und habe das Handy nicht gesehen, es fällt runter und schön Display kaputt gegangen. Ja. Und ich denke so, oh Herr, danke, dass du mich so gut auf die Predigt vorbereitest. Weil Leute, das ist doch der Alltag, oder? Es passiert einfach ganz viel Schrott. Es passiert auch ganz viel Gutes. Aber dieser Schrott, der uns passiert, der führt dazu, dass die Sünde sich anschleicht und sagt, jetzt habe ich dich. Und jetzt komm mit, Frankie. Lass mich dich verführen zu Rachegedanken, zu Sorge, zu Angst, zu Misstrauen gegenüber Gott. Lass mich dich verführen zu Zweifeln. Lass mich dich verführen zur Selbstanklage, dass du nachher sagst, warum habe ich meine Familie überhaupt losgeschickt im Auto? Ich hätte das schon viel früher reparieren sollen. Und dann kommt die ganze Lawine. Kennt ihr das? So, Und jetzt hast du aber gerade einen Vers gelesen, dass für dich was anderes gilt, wenn diese Sünde kommt. Was kannst du sagen als bewusster Christ, als Christusbewusster Christ? Was darfst du sagen, wenn all das kommt? Denn es kommt, das ist nicht wahr, die Sünde ist noch nicht tot, aber wir sind tot. Was kannst du ihr sagen? Die Gnade ist größer, du wirst nicht über mich herrschen. Können wir noch mal eine Folie zurück? Liebe Sünde, das war einmal, du wirst nicht über mich herrschen, denn ich bin begraben worden durch die Taufe in den Tod. Du hast keine Macht mehr über mich. Alle Ansprüche, die du mal hattest, weil ich gesündigt habe und weil ich mich vergangen habe, die sind alle gelöscht in Christus. Und das bedeutet, dass du ein neues Selbstbewusstsein durch dein Christusbewusstsein entwickeln kannst. Und anscheinend ist es so, dass wir Christen es aber ständig vergessen, deshalb muss es Paulus wieder schreiben. Wie fängt Paulus seinen Satz an? Römer, oder wisst ihr etwa nicht? Was impliziert das? Wenn er schreibt, oder wisst ihr nicht? Die sollten es wissen, aber sie wissen es nicht. Sie haben es vergessen. Passiert es auch bei uns, dass wir uns immer wieder der Sünde hoffnungslos ausgeliefert fühlen. In ihren vielen Gestalten, die Sünde macht ja ganz viel, die erzählt uns Lügen über uns selbst und erzählt uns Lügen über Gott und sie treibt uns in Süchte und so weiter und so weiter. Aber passiert es in unserem Leben auch immer wieder, dass wir das Gefühl haben, ich kann nichts tun. Ich bin ausgeliefert diesen Drängen und Zwängen. Und dann braucht es Predigten, dann braucht es das Wort, das uns erinnert, wer wir wirklich sind. Und ich hoffe, dass diese Predigt heute und die Taufe von David so eindrücklich wieder neu in unser Bewusstsein ruft, wer wir in Christus sind. Wir sind keine ohnmächtigen, der Sünde ausgelieferten Sklaven, sondern wir sind Freie in Christus. Und das Verrückte ist, das bedeutet nicht, dass wir nie wieder sündigen. Ja? Das wäre das Tolle, wenn ich sage, hey Leute, wenn ihr das einmal gecheckt habt, dann werdet ihr nicht mehr sündigen. Wir werden sündigen, weil wir einen sterblichen Leib haben, unser ganzes Leben, und der versucht uns. Aber das große Geschenk Gottes, die Neuheit des Lebens, von der hier gesprochen wird, ist, dass du dich wehren kannst. Du kannst ein Leben in Freiheit von der Sünde leben. Und das ist was, was ich uns allen so wünsche, weil die Sünde treibt uns in den Tod und keiner hat da Bock drauf. Und ich wünsche uns, dass wir dieses Bewusstsein entwickeln. Und ich wünsche es dem David, und ich will schließen mit einer kleinen Anekdote, die das für mich nochmal so klar gemacht hat, wie wichtig die Frage des Bewusstseins ist. Nicht auf Netflix, sondern auf Amazon gibt es eine neue Serie, die heißt All or Nothing. Kennt die irgendjemand? Ach Leute, das ist eine der besten Serien. Ihr kennt nicht All. Es sind immer Sportteams, also NFL und Fußball und so, und die werden eine ganze Saison begleitet von einem Kamerateam. Hammer, müsst ihr gucken. Ja? Also All or Nothing, und da gibt es jetzt eine neue Staffel über Tottenham Hotspurs. Tottenham Hotspurs ist eine Mannschaft in England, die sind sehr, sehr reich, haben gerade ein Stadion für über 1 Milliarde gebaut, haben einen großen Investor, tolles Team. Und Tottenham Hotspurs war sehr erfolgreich. Die waren 2018 im Champions League Finale. Das ist so das Beste, was man erreichen kann. Sie haben es nicht gewonnen, aber sie waren im Finale. Und ab diesem Zeitpunkt ging es nur noch bergab, bergab, bergab mit dieser Mannschaft. Und sie haben verloren und verloren und verloren, und irgendwann 2019, letztes Jahr in der Saison, waren sie dann auf Platz 14. Und in diesem Moment steigt diese Serie ein und zeigt diese Truppe, wie die da alle in ihrer Kabine kauern. Und irgendwie ist alle Hoffnung weg. Und dann ist dem Chef dieses Clubs klar, er muss den Trainer tauschen. Der Trainer kriegt es nicht mehr hin, in denen einen Glauben zu schaffen, dass sie noch gewinnen können. Und dann kommt ein neuer Trainer, der heißt José Mourinho, manche kennen den. Ein sehr berüchtigter Trainer, unglaublich erfolgreich, aber eben auch ein sehr spezieller Typ. Und jetzt wird der gefilmt, wie der in den ersten Trainingssessions und in den ersten Kabinensitzungen während des Spiels, die ersten 2, 3 Spiele, mit der Mannschaft spricht. Und das ist so interessant, ihr müsst euch das mal anschauen. Da sitzen diese Jungs, das sind alles Multimillionäre, aber die sitzen da wie das letzte Häufchen Elend, wie wenn es kein Morgen gäbe. Traurig und niedergeschlagen, die Schultern hängen runter. Dann ist das erste Spiel und die liegen 1-0 zurück zur Halbzeit. Und sie haben das Gefühl, alles geht so weiter wie bisher. Und dann ist Mucksmäuschen still, alle sitzen da und dann kommt der José Mourinho rein. Und dann ist die Frage, was wird er jetzt sagen? Wird er über die Taktik reden oder über das Doppelpassspiel oder mehr Querbälle oder was auch immer? Nee, er redet nur über eine Sache. Über ihr Selbstbewusstsein. Und sagt, wenn ihr nicht an euch glaubt, habt ihr keine Chance, dieses Spiel zu drehen. Was ihr entwickeln müsst und was ich in euch eindoktrinieren werde in den nächsten Monaten, ist ein neues Selbstbewusstsein. Dass ihr ein Team seid, das gewinnen kann. Und dann stehst du da und guckst es an und denkst, oh, ich kann auch gewinnen, fühlst dich gut und so. Und er motiviert diese Gruppe zu einem neuen Selbstverständnis. Er sagt, ihr seid keine Loser, sondern ihr seid eine Mannschaft, die ganz oben mitspielen kann. Und dann geht diese Serie voran und die gewinnen die ersten 4 Spiele und ticken total aus, weil er es schafft, das Verständnis dieser Truppe zu verändern. Und ich glaube, Paulus ist ein bisschen wie José Mourinho. Der hat Christen vor sich, die sich immer wieder ausgeliefert fühlen der Macht der Sünde. Und es ist in unserem Leben genauso. Wenn man so eine Woche hat wie ich, dann denkt man, Mann ey, was kann eigentlich noch schief gehen und alles Mögliche kommt. Und dann hoffe ich, dass es solche Menschen wie Paulus gibt in eurem Leben oder ihr in einer Gemeinde seid, wo ihr hört, wer ihr seid in Christus. Die Sünde wird nicht über dich herrschen. Und ich wünsche dir, dass du diese Woche in deinen Kämpfen, und die kennst nur du, du weißt, wo die Sünde bei dir immer klopft, dass du erlebst, wie du gewinnst. Und dass du erlebst, wie du Einhalt gebieten kannst. Nicht, weil du so stark bist, sondern weil wer so stark ist? Christus. Und weil du mit Christus gestorben bist. Und der David hat dieses riesen Erlebnis vor sich, dass er das am ganzen Körper erleben wird. Diesen Tod und diese Neuauferstehung. Amen.